auf einen produktiven Widerspruch, der eben im Zentrum der Moderne steht. Und wenn man sich dann die Sammlung anschaut, die jetzt aus dem MACBA gezeigt wird, dann sind das ja auch Künstler, die aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bestimmte Positionen eingenommen haben. Inwiefern ist es denn für das MACBA wichtig, auch mit diesen Positionen zu arbeiten? Und wie kann das eine Ressource werden?
Gut, ich meine, wichtig ist es zweite Hälfte des Jahrhunderts, weil wir in der ersten Hälfte des Jahrhunderts schon eine Avantgarde gehabt haben, aber eine komische Avantgarde, die würde nie einfach erwachsen, irgendwie, meine nach politischen Gründen. So diese zweite Hälfte oder ab der Mitte der 30er Jahren, was da passiert oder nicht passiert, ist für unsere besondere Geschichte, spezifische spanische Geschichte, sehr wichtig. Deswegen guckt der Sammlung nicht nur auf, was in Spanien passiert, sondern auch in diesen Jahren von, sagen wir mal, von Mitte 30er bis heute passiert ist in anderen Orten wie Lateinamerika und natürlich Zentraleuropa. Aber das sind sehr Aufmerksamkeit auf eine Entwicklung, die bei uns nicht stattgefunden hat, ganz, weil es konnte nicht stattfinden, weil es gab eine Art von politische Blockade. Ich meine, es gab eine Dictatorship. So Kunst entwickelt sich nicht ohne Freiheit in demselben Art und Weise. Es gab keine richtige Akademie und so. Viele von den Werken von dem Sammlung sprechen über eine Art von Einfluss, die zu tun hat mit inwiefern Fragezeichnungen von Kunst nach Kunst springt irgendwie. So, ich weiß nicht, wie ich am besten auf Deutsch mich erklären könnte.
Welche
Die,
denn?
diese Werke, die wir zeigen, sind irgendwie Quellen. Werke, die auf eine gewisse Art und Weise waren irgendwie als Spirit schon in viele von den Ausstellungen in diese mehr als 100 Jahren von Geschichte im Kunstverein. So, wir haben auch untersucht, was wurde hier ausgestellt, welche Rolle hat dieses Haus gehabt, in der vor allem, ich meine, viele von den Werken sind von den 60er und 70er Jahren, in diese zwei wie sagt man, Decades. In diesen 20 Jahren, so der 60er und der 70er. Und dann haben wir versucht zu untersuchen, inwiefern viele junge Künstler oder viele neue Kunst bezieht sich auf diese Werke immer noch, Konzeptkunst. So, ja, ich meine, das sind Referenzen für uns. So Kunst, die versucht natürlich immer wieder zu umdefinieren, die Idee von Autonomie, die Idee von Wahrnehmung, Idee von Emotion, Emotion, die nicht nur auf eine flache, subjektive Gefühl sich richtet, aber auf eine mehrere kollektive Gefühl richtet. Kunst, die untersucht die Agency, inwiefern kann Kunst was sagen, kann Kunst was machen, kann Kunst was zeigen. Ich meine, untersucht auch die Bedingungen von Möglichkeiten, dass wir, inwiefern kann Kunst ein Vorschlag sein für Zukunft. Was bedeutet Utopie überhaupt? Oder der Lack of Utopie, ich meine, der Fall, dass Utopie sich nicht geben kann. So, alle diese Fragestellungen haben uns geholfen, überhaupt diese Ausstellung zu machen, wo wir wollten nicht nur die Hits von der Sammlung MACBA hier zu stellen, wir wollten eine Ausstellung mit der Sammlung in Kunstverein machen, und das ist etwas anderes.
Inwiefern, ja, dieses doppelte Spiel der Ausstellung oder auch der Kunst besteht ja darin, dass sie eingebettet ist auch in die politischen Fragen danach, welche Rolle die katalanische Kultur in Spanien überhaupt spielt. Und da verstehe ich noch nicht genau, welche Art von Selbstbestimmung von Katalonien ausgeht, dass die Kunst auch als eine Art Sprachrohr vielleicht begriffen wird, als eine Art von
Ganz ehrlich zu sagen, ich meine, die Frage von einer Nationalstellung von Kultur haben wir nicht versucht zu adressieren. Wir haben eine Ausstellung, wo Internationalismus oder wo, sagen wir mal, Kontextualisierung eine viel, viel wichtige Rolle spielt, als etwas über Katalonien zu erklären. Aber natürlich
Ausgeht, dass die Kunst auch als eine Art Sprachrohr vielleicht begriffen wird, als eine Art von
ganz, ganz ehrlich zu sagen, ich meine, die Frage von einer Nationalstellung von Kultur haben wir nicht versucht zu adressieren.
Yeah.
Wir haben eine Ausstellung, wo Internationalismus oder wo, sagen wir mal, Kontextualisierung eine viel, viel wichtige Rolle spielt, als etwas über Katalonien zu erklären. Aber natürlich, wenn man sieht, alle Filme von Pere Portabella, die wurden gemacht von den 60er Jahren bis heute, in der Kontext von anderen Praxis, wie zum Beispiel Brothers, dann versteht man auch die Unterschied zwischen einem Kontext, das wäre Belgium und Katalonien, wenn man über Regionen sprechen will, oder der Einfluss von der französischen Akademie und Paris und so, und auf einer Seite und nicht auf der anderen. So, was wichtig ist für uns, ist ein breiteres Kontext, und Positionen zeigen, die sind wichtig. Ob etwas wie katalanische Kunst existiert, möchten wir da uns nicht positionieren. Kontext, das wäre Belgium und Katalonien, wenn man über Regionen sprechen will, oder der Einfluss von der französischen Akademie und Paris und so, und auf einer Seite und nicht auf der anderen. So, was wichtig ist für uns, ist ein breiteres Kontext, und Positionen zeigen, die sind wichtig. Ob etwas wie katalanische Kunst existiert, möchten wir da uns nicht positionieren. Das ist auch nicht die Rolle der Kultur, ist auf keinen Fall, oder das ist meine private Meinung, Kultur muss nie Verteidigung sein. Kultur ist Offenlichkeit und auch nach vorne, und eine Art von Großzügigkeit der Zukunft gegenüber. Es kommt zu neuen Ideen und neuen Vorschlägen.
Kann man davon ausgehen, als Kurator in dem Sinne, oder wie würdest du dann die Rolle des Kuratoren bestimmen? Ist das dann auch ein Zukunftsforscher, der Kurator, der an diesen verschiedenen Schnittstellen arbeitet und diese neuen Perspektiven auch ermöglicht? Oder ist das überhaupt nur das Zusammenspiel aus den bestimmten Fragen, die man für Ausstellungen stellt, wie zum Beispiel, welche Art ist die, könnte die Ermöglichung kultureller Partizipation sein, welche Kraft wird dafür benötigt, wie lässt sich der Begriff der Ästhetik auf den gesellschaftlichen Rahmen ausdehnen, wie werden diese Fragen auch durch die Verknüpfung der verschiedenen Wissenschaftsbereiche wie Kunstgeschichte, Kritik, Kunstkritik, Philosophie, Politikwissenschaft dann auf diese Zukunftsforschung übertragen? Welche Art von intelligenter oder auch gelingender Zukunft wird durch die Fragen der Kuratoren der Kunst ermöglicht?
Ich meine, wie du sehr gut sagst, es gibt so viele kuratorische Aussagen, wie Kuratoren gibt, glaube ich, aber das Kuratieren oder die Praxis von Ausstellungsmacher ist eigentlich eine Art von Metasprache. Ich meine, man soll einen Background haben. Ich meine, es geht um eine Position oder eine Fragestellung, ein Landscape bauen mit Kunstgeschichte, Philosophie, diskursive Praxis, der Objekt der Kurator soll oder das Kuratieren soll dafür dienen, dass wir eine Art von Situation, wo der Zuschauer ist eingeladen zum Sehen, aber zum Denken vor allem. Fühlt sich eine Art von Teilnehmer in das Diskursive und auch in das emotionale Ebene von Kunst. Natürlich ist es nicht um was man fühlt, ein Genuss, aber man kann, ich meine, im Genuss auch ist das Wissen ein großes, man genießt viel in einer total anderen Ebene, wenn man weiß, man kann teilnehmen, wenn man weiß, welche Fragen sind da präsent und inwiefern sind diese Fragen wichtig für den Zuschauer. Der Zukunft ist, meine Forschung, der könnte man das sagen, ich würde sagen, wie Immanuel Wallerstein Man versucht eine Art von Substantiv Rationality zu platzieren. Ich meine, jedes Mal, dass man trifft eine Entscheidung, diese Entscheidung hat ethische Konsequenzen und auch ästhetische Konsequenzen in der Welt von Kunst. So in dem Sinne, der wird bestimmt auf diese Entscheidungen. So man kann entscheiden per Entertainment oder man kann entscheiden für Forschung und für Kultur als wirklich eine neue parlamentarische Situation, wo man forscht die Gesellschaft, in welcher man lebt und versucht das zu untersuchen und vielleicht wissen, wo ist Änderung, wo sind Änderungen möglich, was kann ich überhaupt verbessern. Verbessern und zurück auf Palästina in einem moralischen Sinne. Ich meine, was kann hier besser sein? Und ich glaube, das ist sehr utopisch, diese Gedanken, aber es ist eine, ohnehin kann man nicht meine weitermachen. Ich meine, man muss gewisse Ideale in den Kopf haben, denke ich noch.
Ja. Und der Frankfurter Kunstverein war jetzt zu Gast auf der Freeze Art Fair in London mit dem Programm unter dem Titel A Delicious Feeling of Confidence. Und es wurden in dem Sinne dann Stand-up, also Slapstick-artige oder eine Art von Stand-up-Comedy präsentiert.
Mhm.
Und der Humor wurde sozusagen als politische Sprache dann auch verstanden. Was ist denn genau passiert jetzt auf der
Freeze? Wir haben einen Raum, ich meine, der Freeze Art Fair wurde gegründet auch als Freeze Foundation, also Freeze Stiftungen, so seit Anfang an, seit 4 Jahren, machen sie eine Art von Zusammenarbeit mit Institutionen. So, wir wurden als Non-For-Profit-Institution eingeladen und wir waren die einzige Stand oder Platz, die überhaupt nicht mit dem Market zu tun gehabt hat. Und man konnte natürlich, in meiner Früh war auch Portikus vor 2 oder 3 Jahren eingeladen, so das ist die zweite deutsche Institution. Eigentlich die Einladung war auf meine Person und ich war früher in Bilbao, aber dann natürlich seit 2 Jahren bin ich in Frankfurt. So am Ende sind wir mit dem Kunstverein da gelandet. Und die Frage war, was für eine Rolle kann eine Institution spielen in so einem Kontext, die eine gewisse riesige Geschwindigkeit vom Verkehr hat, wo Aufmerksamkeit ist wirklich nicht die Aufmerksamkeit von Kultur, sondern die Aufmerksamkeit mehr von Konsum oder von Genießen oder von Spartime. Das ist auch korrekt, da ist das Kontext so. Die Frage war, was könnten wir das machen? Und dann, ich bin auf die Idee gekommen, Lenny Bruce und Andy Kaufmann, sehr wichtige Stand-up-Comedians, eine von den 60er Jahren, andere von den 80er Jahren, die haben immer geschafft, in Orten, die total ungewöhnlich sind, oder ungewöhnlich bedeutet, in Orten, die ungewöhnlich für das Politische sind, wie zum Beispiel Nightclubs oder Bordells oder Kabarett, überhaupt das Politische nochmal ins Zentrum zu stellen. Lenny Bruce war eine von der wichtige Stimme Amerikas in den 60er Jahren, war sehr, sehr berühmt. Und diese Berühmtheit und seine Freiheit am Sprechen, man hat gemacht, dass FBI hinter ihm war die ganze Zeit und am Ende konnte er kaum Performance machen. Und das war eine Inspiration und auch weil am Ende, auch wenn die Hauptthema war die Untersuchung von, was ist Entertainment oder wo konnte man eine breitere Begriff von Entertainment schaffen. Und deswegen haben wir uns für Humor entschieden und das war eine Art von Theater, die wurde aus Scaffolding und Pappe gemacht. Scaffolding ist Gerüst, ja, und Scaffolding gemacht.
Ja.
War eine Commission an einen Künstler, das ist Tobias Putri, ein Künstler aus Slowenien, die wohnt in New York. Und er hat uns die Architektur gebaut und dann in die 4 Tage von der Ganze haben wir eingeladen, Dora Garcia ist eine spanische Künstlerin, die macht vor allem Performance und wohnt in Brussels. Maria Paz, die ist aus Glasgow, aber wohnt in Amsterdam. Bright One, das ist eine kollektive Gruppe von Künstlern aus Stockholm. Und der 4. Tag war Klaus Richter, das ist ein Künstler, der aus Deutschland ist und
Frankfurt.
Verbunden mit Frankfurt war. Und jede von ihnen hat dann irgendeine andere Antwort gegeben auf diese Frage von Humor. Ich meine, Dora Garcia hat drei Schauspieler gehabt, die 8 Stunden lang die Routinen, so die Monologen von Lenny Bruce gelesen haben. Das war wirklich ziemlich unglaublich, weil das ist ein Text von den 60er Jahren und trotzdem die Leute waren mehr oder weniger skandalisiert. Das war wirklich sehr interessant. Maria Pask hat sich gerichtet auf die Idee von Absurdity oder was macht Sinn und was nicht Sinn macht und hat einen akademischen Vortrag am Vormittag gehabt von Peter Cave, das war ein Professor an der London University, die hat über der Absurd vorgetragen und dann am Nachmittag gab es zum Beispiel eine buddhistische Hardrock-Band auf Amsterdam. Die hat einfach Musik gespielt und auf diese Idee von, man erwartet nicht, dass buddhistische Monken Hard Rock spielen. So, die hat von mehr einen visuellen Schock und einen konzeptuellen Schock für die Audience. Und Klaus Richter hat seine eigene Stand-up-Comedy gebaut, seine eigene Akt geschrieben, im Spirit of Lenny Bruce, und das war auch sehr, sehr gut. So, wie gesagt, jeder von den Künstlern hat eine andere Antwort auf dem Thema gegeben, und das war, muss ich sagen, ziemlich ein ziemlich spaßiges 4 Tage, auch viel Arbeit. Wir sind nur 3 in den Kunstverein, das war ein Projekt, die haben wir zusammen gemacht, Katja Schröder, Tobi Meyer und mich selber, so ziemlich viel, aber gut. In einer Woche von Kunstverein 2 Eröffnungen sind ein bisschen zu viel.
Ja, das glaube ich gerne. Und wie ist es dann auf der Freeze angekommen, das Programm? Also Stand-up-Comedy, wie reagiert das Publikum sozusagen einer Messe mehr oder weniger dann auf diese Art von Künstlern, die Comedies dann vorstellen?
Ich kann es nur natürlich urteilen für die Leute, die da uns Feedback gegeben haben. Der Feedback war sehr, sehr gut.
Yeah.
Die Leute hat sehr gut verstanden, dass das Projekt am Ende ging um dass die Mühe, dass wir uns geben müssen, eine eigene Sprache zu finden und dann wie eine eigene Sprache schafft, einen eigenen Raum, und wie ein eigener Raum ist notwendig überhaupt, um denken zu können. So in dem Sinne, dieser metaphorische Raum inside Freeze war auch eine Metaphor von einem eigenen Raum außerhalb der Marke.
Yeah.
Und das war sehr gut. Und und das hat auch etwas viel was Wichtiges. Die Leute hat es genossen. Es war echt unglaublich, nicht nur lustig, sondern sehr interessant, sehr intens. Es gab da eine sehr gute Energie in der Projekt. Das hat uns gelungen.
Ja, wunderbar.
Ja, die Aufnahme mit der Wiederholung, die zwischendurch vorgekommen ist, bitte ich zu entschuldigen. Die Ausstellung MACBA, also Museum für zeitgenössische Kunst aus Barcelona im Frankfurter Kunstverein, ist bis zum 13.01.2008 im Frankfurter Kunstverein zu sehen, mit Künstlern unter anderem Dan Graham, Jeff Wall und Henry Michaud, Dieter Roth, Marcel Brothers, Öwin Fahlström, unter anderem, also bis 13.01.2008. Das Freeze, das Projekt auf der Freeze, A Delicious Feeling of Confidence, hat vom 11. bis 14. Oktober auf der Freeze Art Fair stattgefunden. Steal away. I ain't got love. Ja, nach dem Gespräch mit Schuss Martinez vom Frankfurter Kunstverein folgt nun ein Gespräch mit Sabine Himmelsbach, Karin Ohlenschläger und Yvonne Volkart. Und zwar ist das eine Ausstellung, die jetzt im Edith-Russ-Haus für Medienkunst eröffnet hat in Oldenburg. Und zwar werden dort Fragen der Ökologie und der Wissenschaft auch in Beziehung gesetzt, denn Lebewesen haben jeweils auch eine Beziehung zu ihrer Umwelt. Und dies hat in den vergangenen Jahren einen Hauch von naivem Weltverbessertum verloren. Denn es gab Umweltkatastrophen wie Tsunamis, Wald- und Fischsterben, Kannibalismus unter Robben und globale Klimaerwärmung, Wasserknappheit, Boden- und Luftverschmutzung. Und das macht deutlich, dass Naturkatastrophen nicht nur natürlich sind. Sie sind eben Auswirkungen hochzivilisierter Lebensweisen, die auf Ausbeutung beruhen und eingespielte Ökosysteme stören. So hat in den letzten Jahren dann eben die Vorstellung von Ökologie als einem Kommunikationssystem an Gewicht gewonnen. Im Edith-Russ-Haus wird eine Ausstellung gezeigt, die Ökomedien heißt. Das heißt, es werden Projekte gezeigt, die eben die progressiven Vorstellungen von Ökologie aufzeigen und dabei eben utopische Horizonte entwerfen. Es werden grundlegende Überlegungen zu Ökosystemen, Nachhaltigkeit, erneuerbaren Energien und Zukunftsvisionen untersucht und auch die Rolle der Kunst und der neuen Medien jeweils in Wissenschaft, Technik oder auch Ökoaktivismus. Ausgestellt werden zum Beispiel Jeva Ausina, Esther Pollack, Critical Art Ensemble und Beatrice da Costa, Free Soil, Tour Greenford, Christina Hemauer und Roman Keller, Infosil, Natalia Cheremitschenko, Franz John, Christoph Keller, Thea Mekki-P, Eva und Franco Mattes, aka 01001000.org, und Andrea Polli, Sabine Raff, Transnational Tom, Thames, Insa Winkler, Ionic, Inigo Manglano Ovalle. Also das Edith-Russ-Haus in Oldenburg geht eigentlich auf eine Stiftung eben einer Studienrätin, nämlich Edith-Russ, zurück. Und diese hat der Stadt eben testamentarisch ihr Vermögen mit der Auflage vermacht, ein Haus für die Kunst zu errichten. Und so ist das Haus für Medienkunst in Oldenburg entstanden. Und darüber werden wir jetzt sprechen.
Auch wenn Sie das Edith-Russ-Haus für Medienkunst vorstellen können, denn das wurde ja im Januar 2000 gegründet und ist jetzt wohl als Medienkunsthaus auch in eine zweite Phase eingetreten. Das heißt, was genau verbindet man mit einem Ausstellungshaus oder Ausstellungsgebäude, das neuen Medien gewidmet ist? Und wie hat sich jetzt daraus ein Programm auch entwickelt?
Ja, die Ausrichtung des Hauses ist natürlich sehr speziell und auch ganz besonders. Und ich würde sagen, neben dem Zentrum für Kunst und Medientechnologie in Karlsruhe ist es eigentlich das einzige Haus in Deutschland, das sich eben speziell mit Medienkunst beschäftigt. Medienkunst als Thema oder Aufgabenstellung ist natürlich sozusagen Kunst, die mediale Mittel einsetzt, um künstlerische Arbeiten zu erzeugen, wobei natürlich sozusagen der Medienbegriff sehr weit gefasst ist. Also es geht natürlich sozusagen um die Inhalte, sozusagen jetzt keine Technikverliebtheit, sondern sozusagen die Medien eben auch genutzt, um sozusagen so einen Inhalt zu transportieren oder einfach sozusagen die zunehmende Digitalisierung unserer Welt darzustellen. Und das ist klar, es ist ein Video, aber es sind natürlich interaktive Installationen, Robotik in dieser aktuellen Ausstellung ist beispielsweise eben auch eine interaktive Roboterinstallation zu sehen. Natürlich der Einsatz von Computer, webbasierte Projekte, all das sind die Themen, mit denen wir uns beschäftigen.
Ja, und dann gibt es auch Stipendien, die vergeben werden für das im Rahmen des Medienkunsthauses. Das heißt, was ist damit bezweckt, dass also auch Künstler und Künstlerinnen eigene Projekte oder mit dem Haus Projekte entwickeln können? Was ist das für ein Rahmen, den man dort vorfindet?
Ja, lassen Sie mich da sozusagen nochmal einen größeren Bogen schlagen und auch über die Gründerin sprechen.
Ja.
Das Haus geht ja zurück auf auf eine Schenkung einer Privatperson, Edith Maria Ruß, eine ehemalige Grundschullehrerin, die der Stadt Oldenburg 1 Million Euro vermacht hat.
Ja.
Mit der Auflage, ein Haus zu gründen für die Kunst und die Künstler im Übergang eben ins 21. Jahrhundert. Und es war sozusagen in ihrer Konzeption oder ihr Stifterwunsch war eben, dass es hier einen Ort geben soll, wo man neue Kunstformen erleben kann, aber sozusagen eben auch die Vermittlung ganz wichtig ist, das heißt, man eben auch mit Künstlern ins Gespräch kommt. Deshalb war sozusagen schon mit der Gründung des Hauses angedacht, dass es ein Ausstellungshaus gibt, aber dass es sozusagen das Haus eben auch ein Produktionsort ist. Das heißt, es gibt ein Stipendienprogramm, also wir haben ein Gästehaus, wir haben Künstlerwohnungen und wir schreiben eben 3 Stipendien pro Jahr aus, wo sich Künstler aus aller Welt bewerben können. Das Bewerbungsverfahren ist auch sehr offen, also es können wirklich jede Form von medialer Produktion sein, also von Klanginstallation, netzbasierte Installation, Video. Also es gibt da in dem Sinne keine Einschränkungen. Und da werden pro Jahr eben 3 Künstlerinnen und Künstler ausgewählt, die dann eben hier in Oldenburg eine neue Arbeit produzieren. Und das ist natürlich auch sehr wichtig, dass man so ein Programm anbietet, weil die Produktion von Medienkunst ja auch sehr komplex ist und oftmals sozusagen das auch künstlerische Formen sind, die jetzt sozusagen auch nicht unbedingt einen Markt haben und man damit seinen Künstlern eben auch eine Chance bietet, eben sozusagen diese Arbeiten produzieren zu können.
Ja, und dieses Jahr sind es eben Jens Brandt, Ellen Fellmann und Edo Stern, die jeweils ein Stipendium erhalten haben und dann an verschiedenen Projekten dann arbeiten. Wird das dann auch präsentiert, also in Oldenburg im Grunde? Gibt es da eine Resonanz, dass sich auch jetzt Oldenburger dafür interessieren, was passiert in dem Medienkunsthaus?
Nein, auf jeden Fall. Das ist ja sozusagen auch die Idee, dass man mit dem Stipendienprogramm auch sozusagen eine Öffentlichkeit schafft. Also die Künstler sind auch einen Monat hier vor Ort und in dieser Zeit, in der sie hier sind, sind sie auch ganz intensiv in das Programm des Hauses mit eingebunden. Das heißt, es werden dann Künstlergespräche, Filmpräsentationen, also es gibt ganz unterschiedliche Formate, die wir entwickeln, um sozusagen eben die Leute ins Gespräch zu bringen, um natürlich auch zu vermitteln, was machen denn Medienkünstler, wie arbeiten die, um auch sozusagen so Produktionsprozesse irgendwie deutlich zu machen.
Yeah.
Und es werden auch Workshop-Programme entwickelt. Wir haben im letzten Jahr auch ganz spannende Workshops gemacht mit Jugendlichen zum Thema Weblogs, aber auch Internettelefonie. Also es gibt sozusagen eine große Bandbreite, wie sich die Künstler dann hier auch einbringen können.
Yeah.
Und es gibt hier in Oldenburg auch ein Lokalfernsehen, so ein Bürgerfernsehen.
Yeah.
Da haben wir eben auch ein Format entwickelt, dass wir, das so genannt Studioberichte, dass wir sozusagen halt auch die Künstler während ihrer Zeit in Oldenburg die begleiten und dann sozusagen eben auch dann einmal im Lokalfernsehen dann eben auch darüber berichtet wird.
Ja.
Für uns ist natürlich ganz schön, wir haben dann sozusagen nochmal eine andere Öffentlichkeit, das darstellen zu können. Das hat seinen Sinn darin, dass wir als Medienkunsthaus hier auch einmal im Monat eine halbe Stunde Fernsehprogramm generieren. Das nennt sich Videovisionen und wir zeigen eben aktuelle Videokunst pro Monat und haben da sozusagen schon ein Format mit dem Lokalfernsehen und mit diesen Studioberichten ist sozusagen nochmal ein weiter Ansatz, um eben sozusagen unseren Wirkungskreis da auch zu erweitern.
Ja. Ja. Okay, ja, das ist ja wunderbar. Und jetzt gestern wurde die Ausstellung Ökomedien eröffnet, ökologische Strategien in der Kunst heute. Und da stellt sich natürlich die Frage, was hat sich in der Ökologie verändert, auch eben in der Beziehung zu dem, wie von Lebewesen zur Umwelt, dass es jetzt möglich ist, dass künstlerische Strategien zum Beispiel auch, oder nein, Sie sagen ökologische Strategien der Kunst dann stattfinden, aber vielleicht sind es ja künstlerische Strategien, die sich mit Ökologie auseinandersetzen. Und wie verhält sich das eigentlich zum Thema Medienkunst?
Darf ich da jetzt gerade ganz kurz an meine Kollegin Yvonne Volkert weiterleiten, dann würde sie jetzt gleich darauf antworten.
Okay. Ha?
Könnten Sie mit ihr dann nochmal ganz kurz die Frage ganz kurz andeuten nochmal?
Ja.
Ich gebe jetzt gerade mal weiter.
Ja, danke.
Ja, hallo.
Hallo. Ja, genau.
Also in Ihrer Frage geht es darum, was jetzt diese neuen ökologischen Ansätze auch mit der Medienkunst zu tun haben.
Genau, und was hat sich dann denn etwas in der Ökologie verändert, in dem, was die Ökologie zum Beispiel untersucht, dass es nun möglich ist, dass Künstler verstärkt vielleicht künstlerische Strategien entwickeln, um ökologische Themen aufzugreifen?
Also generell hat sich in der Ökologie sicher verändert, dass man heute nicht mehr so den Planeten retten will. Also man will auch, sondern wir gehen von einem Ökologieansatz aus, der Ökologie versteht als Kommunikation mit dem Umfeld, mit der Umwelt.
Yeah.
Und in diesem Bereich haben jetzt natürlich die neuen Medien spielen da eine ganz wichtige Rolle, weil sie neue Erfahrungen und neue Anschlüsse eigentlich an die Umwelt eben ermöglichen. Also wir haben Arbeiten hier, zum Beispiel von Franz John, Inigo Manglano Ovalle oder Andrea Polli, die wissenschaftliche und technische Daten benutzen und die dann in Ton und Bild übersetzen.
Ja.
Und das heißt, dass jetzt, also das, was normalerweise einfach so wissenschaftliche Daten und Zahlen sind, die uns eigentlich nicht viel sagen oder die wir einfach vielleicht anhand von so Schemen dann sehen können, die werden in der Ausstellung jetzt direkt als Bild und Ton erfahrbar. Das heißt, dass neue Erfahrungen werden möglich mit der Umwelt, die wir bis dahin nicht gekannt haben. Und das kann in gewisser Weise auch heißen, dass die Natur durch diese Medien eigentlich auf völlig neue Art zu uns spricht.
Ja.
Und das ist das, was die neuen Medien eigentlich jetzt ermöglichen. Das heißt, durch diese neuen Kommunikationsfeedbacks quasi, die da entstehen, geht es jetzt auch nicht mehr darum, die Natur zu beherrschen oder sie auszunutzen. Also das sind also kulturelle Probleme, die wir bisher hatten. Das heißt, wenn wir das als ein Kommunikationssystem verstehen, dann öffnet das ganz neue Wege jetzt im Umgang mit Natur. Und das heißt auch eben, dass man vielleicht traditionelle Ausbeutungsverhältnisse, wie wir sie bisher hatten, verändern möchten.
Ja. Da wird ja hier auch gesagt, dass es eben medienkünstlerische Ansätze sind, die eben Medientechnologien mit den natürlichen Systemen wie Klima, Wasser und Erdbeben herstellen. Und wenn diese Projekte jetzt darum greisen, das Aufzeichnen von Daten und deren Sichtbar- und Hörbarmachung eben zu ermöglichen, in welcher Weise werden denn dann diese Daten visualisiert, dass es nachvollziehbar wird, also das Verhältnis zu natürlichen Systemen und den Lebewesen, also dem Menschen zum Beispiel.
Ja, also zum Beispiel bei Franz John ist das so, dass er zusammenarbeitet mit verschiedenen Leuten, die zum Beispiel Erdbebendaten ins Internet stellen konnten. Also da sind dann Zahlen, die aufzeichnen, dass es eigentlich ständig alle 10 Sekunden oder so irgendwo ein Erdbeben gibt. das auch verschiedene Stärken hat. Diese Daten, die werden an eine Wand projiziert, die sieht man dann ganz direkt.
Die Turing-Tables.
Man sieht ganz direkt, dass es ständig Erdbeben gibt und dazu diese Daten werden dann eben auch in Ton übersetzt. Das heißt, wenn etwas stark ist, grollt es ganz stark und wenn es nicht so stark ist, dann ist das Grollen halt leiser und wenn wir uns dort im Raum bewegen und auf Podeste sitzen, kalt ist, man spürt es körperlich, diese Erdbeben. Also der Ton ist nicht in dem Sinne als der Ton, den Erdbeben im Erdinnern ausstoßen, sondern der Ton ist im Prinzip die Übersetzung der Stärken und der Häufigkeit dieser Daten, die wir sehen. Aber es gibt uns das Gefühl, wir befinden uns ganz nahe am Erdmittelpunkt oder bei dieser Kruste, die ständig vibriert. Und das ist natürlich eine völlig neue Erfahrung, weil wir wissen nicht und wir versuchen zu verdrängen, dass die Welt eigentlich permanent bebt.
Ja. Und wenn sich jetzt eben auch Arbeiten mit erneuerbaren Energien beschäftigen und neue Modelle dann zur Diskussion gestellt werden, was wird genau dann in solchen Arbeiten vermittelt, wenn eben die Kontaminierung der Erde zum Beispiel dargestellt wird? Die Arbeiten von Keller und Herrmauer, zum Beispiel?
Ich gebe mal die jetzt an meine Kollegin Karin Ohlenschläger aus.
Okay, das es gibt also doch so eine gewisse Aufteilung, wer für welche Bereiche
nicht unbedingt, aber wir wollen, dass alle zum Zug kommen.
Okay.
Wir wollen, dass alle ein bisschen etwas sagen.
Okay.
Ja, hallo.
Hallo.
Ja, ich werde kurz erstmal im Anschluss an dem etwas sagen, was vorher meine Kollegin Yvonne Volkert gesagt hat. Es geht im Prinzip bei diesen Medienarbeiten halt auch ganz entscheidend darum, unsere Umwelt auf eine ganz andere Art und Weise wahrzunehmen. Sie hat das schöne Beispiel gebracht von dem von der Turing Table von Franz John, die uns irgendwo die Erde als einen lebenden Organismus über diese Erdbeben, über das ständige Erdbeben Gefühl vermittelt. Da gibt es eine andere schöne Arbeit noch dazu von der Sabrina Raff. Die amerikanische Künstlerin, die einen Roboter gebaut hat, der die CO2-Werte, die wir als Besucher im Ausstellungsraum produzieren, verarbeitet, umsetzt und je nach Intensität des CO2-Gehaltes im Raum halt kleine grüne Striche an die Wand zieht.
Ja.
Sozusagen im übertragenen Sinne während der Ausstellungsdauer Grashalm für Grashalm an die Wand zeichnet, wo man halt sehen kann, wie intensiv dieser CO2-Gehalt im Raum ist und man ein ganz anderes Bewusstsein dann auch von unserem Einfluss auf die Umwelt, auch wenn es nur über das CO2 geht, oder wenn, da gibt es viele andere Beispiele, über die ich noch reden kann, das Bewusstsein für die Umwelt und wie wir die Umwelt beeinflussen und wie umgekehrt auch die Umwelt uns beeinflusst, also unseren Lebensraum, unsere Gesundheit, dass wir halt Teil eines lebenden Systems sind. Und es geht nicht mehr darum, so wie die Frau Volkert auch sagte, dass der Mensch die Natur beherrschen und ausbeuten muss, sondern es muss neue Kommunikationsräume zwischen Mensch und Umwelt geben. Und nur über diese neuen Kommunikationsräume können heute wirklich Veränderungen stattfinden und im Umweltbereich, ne? Und im Hinblick auf die Umweltproblematik. Und das wird man halt an vielen Arbeiten sehr schön deutlich.
Das heißt, eine Medienkunstausstellung in einem Ausstellungsgebäude müsste dann ja auch diese neuen Kommunikationsräume schon wahrnehmbar machen. Und da wäre auch die Frage, haben Sie als Kuratorin dann versucht, diese Ausstellung in eine besondere Architektur zu bringen, um diese Kommunikationsräume zu ermöglichen? Oder wie werden die Räume denn dann umgestaltet zum Beispiel? Oder überhaupt genutzt, um das
ein bisschen... Auf der einen Seite natürlich der architektonische Raum genutzt, auf der anderen Seite aber auch der virtuelle Raum genutzt im Internet. Es gibt also eine Menge Arbeiten, die direkt übers Netz zugänglich sind. Man braucht halt gar nicht zum Edith Russhaus zu kommen, sondern kann übers Internet an bestimmten Projekten teilnehmen bzw. sie besuchen. Und dann ist es so, dass im Ausstellungsraum selber die Arbeiten so zusammengestellt ist, da gibt es auf der einen Seite halt den beweglichen Roboter, dann gibt es ein großes Internetfenster, in dem man halt, wo man halt in die virtuellen Welten hineinsteigen kann, zum Beispiel mit einer Arbeit, die anspielt auf die uns ins Second Life führt,
ja.
Wo eine Künstlergruppe versucht, die Erfahrung und das Projekt von dem Josef Beuys, der ja 1982 dieses 7000 Eichen-Projekt
genau.
realisiert hat, die virtuell noch einmal nachzuleben und halt auch über die ökologische Situation im Second Life, also in unseren virtuellen Welten, nachzudenken. Das heißt also, wir haben auf der einen Seite unseren physischen Raum und auf der anderen Seite einen virtuellen Ausstellungsraum. Aber da gebe ich Ihnen gleich nochmal die Frau Sabine Himmelsbach weiter, die als Direktorin des Edith-Russ-Hauses vielleicht dann noch ein bisschen speziell was zu sagen.
Aber vielleicht können Sie noch mal darüber sprechen, wie Sie die kuratorische Arbeit dann aufgeteilt haben. Also diese Second-Life-Arbeit, haben Sie dann jeweils die Auswahl der Künstler zusammengetroffen für die Ausstellung? Oder gibt es da eine bestimmte Aufteilung?
Also wir haben eigentlich die gesamte Auswahl in einem recht angenehmen Dialog getroffen. Das heißt also, dass jeder seine Vorstellung zu dem Thema hatte. Viele Vorstellungen waren uns von vornherein überein und hatten eigentlich schon, waren sehr gut synchronisiert von unseren Vorstellungen her. Und dann gab es halt ganz bestimmte Arbeiten, zu denen wurde halt einfach auch diskutiert und argumentiert und dann musste man natürlich auch Entscheidungen treffen, insofern als die Räumlichkeiten halt quadratmetermäßig, also die physischen Räumlichkeiten quadratmetermäßig beschränkt sind und da konnten nicht alle dabei sein, die wir gerne dabei hätten und dann hätten wir natürlich schon eine Auswahl treffen müssen, aber es war Großen und Ganzen waren wir uns sehr darüber einig, wer in dieser Ausstellung hier sein sollte, um auch einen gesamten Überblick über die Vielfältigkeiten an Ansätzen und Arbeiten zum Thema Kunst, Ökologie und neue Medien zu geben. Und ich glaube, den Überblick, den man hier bekommen kann, ist schon wirklich sehr repräsentativ für das, was an neuen Ideen, Projekten und auch zukunftsweisenden Vorschlägen aus der Kunst kommt.
Ja.
Thema.
Und nochmal ganz kurz, um auf die Second Life-Geschichte zu kommen, kann man sich da auch einloggen und sich das anschauen im Second Life, was
genau,
die Künstler machen?
Man sollte eigentlich auch das Second Life vergrünen, das ist halt der Vorschlag für Künstler, und sich ganz aktiv daran beteiligen und gleichzeitig aber auch die Erinnerung an das Projekt von dem Josef Beuys wachhalten.
Also die Übersetzung sozusagen der Beuyschen Arbeit in Second Life besteht darin, dass man sich wiederum mit dem Anpflanzen von Bäumen beschäftigt. Aber gibt es noch andere Übersetzungsformen, wo wir sagen können, aus den 70er Jahren diese ökologischen Themen wie Waldsterben und so weiter sind nicht mehr adäquat, um tatsächlich die Klimaveränderung, die wir jetzt wahrnehmen können durch eine Unzahl eben, von Daten in einer globalisierten Welt, dass man da doch sich mit noch auch im Second Life vielleicht mit anderen Themen beschäftigen müsste?
Na, es geht ja sowohl in der virtuellen als auch in der realen, also in der physisch realen Welt darum, dass, dass man immer wieder an den an die Mitverantwortlichkeit und Teilnahme der Bürger oder der Menschen an ganz bestimmten Phänomenen und Entscheidungen appelliert. Das heißt also, es hängt von uns allen ab, wie und von der Beteiligung jedes Einzelnen, wie die Entwicklung weiterläuft. Und das wird hier an den verschiedenen Arbeiten als ganz klar, wo immer wieder daran appelliert wird, dass wir teilnehmen sollten, damit ganz bestimmte Entscheidungen, ganz bestimmte Linien entweder weiterverfolgt und entwickelt werden können oder auch nicht. Es geht ja halt dann um, auch in einem weiteren Sinne des Wortes, um sich selbst organisierende, selbstverantwortliche Systeme.
Yeah.
Mensch-Umwelt zum Beispiel. Und die sind hier in der Ausstellung halt an ganz verschiedenen, bei ganz verschiedenen Projekten. Es wird es einfach erfahrbar. Das hängt von jedem Einzelnen mit ab,
yeah,
wie ganz bestimmte Entwicklungen laufen. Und da wird aus der Kunst halt immer wieder darauf hingewiesen und das auch praktikabel gemacht. Da geht es halt darum, Tools zu entwickeln und Ansätze zu geben und Handlungsräume zu schaffen, wo wirklich jeder bewusst dabei sein kann und dabei sein sollte.
Ja.
Als wünschenswert erachtet wird.
Ja, ja, ich habe da noch an jetzt beide Kuratoren und auch an Frau Himmelsbach eine Frage. Inwiefern haben sich möglicherweise künstlerische Untersuchungsmethoden auch verändert, die es, weil es Erkenntnisprozesse sind, die der wissenschaftlichen Arbeit vielleicht sehr ähnlich sind, es ermöglichen, dass Künstler jetzt auch andere Themen oder Themen noch detaillierter bearbeiten, als das vielleicht vor 30 Jahren der Fall gewesen ist? Haben sich durch künstlerische Untersuchungsmethoden vielleicht auch die Inhalte ein bisschen verschoben in der Kunst?
Ich denke, man könnte grundsätzlich eigentlich eher sagen, das trifft ja sozusagen nicht nur für die Kunst zu, sondern auch für uns, dass Informationen heute weit zugänglicher sind als früher, eben durch moderne Kommunikationstechnologien. Also dass es sozusagen diese Unterscheidung Künstler, Wissenschaftler so in dieser Dichotomie nicht mehr funktioniert.
Ja.
Dass sozusagen sich da natürlich dann auch tatsächlich sozusagen die Herangehensweisen verändert haben, dass sozusagen Künstler eben auch als Wissenschaftler agieren, dass sie sozusagen eben über das Internet den direkten Zugang auch zu diesen Daten haben und da ganz anders umgehen können.
Ja.
Ich wollte noch mal so ganz kurz, weil Sie vorhin diese Frage gestellt hatten mit den Räumen nochmal noch anfügen, dass sich die Ausstellung natürlich sozusagen im physischen Ausstellungsraum und Karin Uhlenschläger hat es ja gesagt, natürlich eben auch in den medialen Kommunikationsräumen abspielt, aber auch in der Stadt Oldenburg. Also wir greifen mit dieser Ausstellung auch in den Stadtraum hinaus. Es gibt sozusagen einen Plakatprojekt von Thea McKeeper. Die Plakate sind eben sozusagen nicht nur in der Ausstellung, sondern eben dann auch in verschiedenen Läden in der Stadt Oldenburg zu sehen, sodass man diesen Dingen eben auch immer wieder begegnet. Es gibt eine Performance im öffentlichen Raum von Natalie Jeremichenko, die heute und morgen Nachmittag stattfinden wird, wo es eben auch sozusagen ganz wichtig ist, oder das war eben ihr Anliegen, wieso die Performance da auch stattfindet, eben um ihr Projekt heißt Environmental Health Clinic.
Yeah.
Und sie spricht eben sozusagen als Künstlerin, Ärztin, dann sozusagen zu einem interessierten Publikum, welches an diesen Performances teilnimmt, eben über umweltbedingte Krankheiten. Man denke an die ganzen Allergien, die es in den letzten Jahren irgendwie mehr und mehr auch gibt. Und sozusagen die Wichtigkeit, da diese Problematik tatsächlich vor Ort sozusagen bei den Dingen auch zu verhandeln und deshalb eben sozusagen, wenn man durch verschmutztes Wasser krank wird, dann sollte man sozusagen auch in einer Umgebung sein, wo man das sieht, eben sozusagen Aufmerksamkeit auch für die Dinge generieren, indem man sozusagen direkt mit ihnen konfrontiert ist.
Ja. Wollte jetzt Frau Himmelsbach noch was zu der Architektur auch sagen?
zu der Architektur an sich, wir haben jetzt in dem Sinne keine spezielle Architektur gebaut für diese Ausstellung, sondern halt die Räume im Grunde genommen den Bedürfnissen der Werke halt angepasst. Also es gibt ja sozusagen einfach auch ganz pragmatische Bedürfnisse. Videokunst braucht sozusagen halt einen abgeschlossenen Raum. Wir haben halt mit den Künstlern gemeinsam die Präsentation erarbeitet, wobei natürlich von Seite der Kuratorinnen ganz wichtig war, dass es natürlich auch einen Ablauf gibt, sozusagen, dass Themen sozusagen sich dann ergänzen, dass man als Besucher natürlich auch eine Art geführten Rundgang dann irgendwie erlebt in der Ausstellung, sodass man halt ja, die Arbeiten, die jetzt mit Thema Klimawandel beschäftigen, dann kommen eben Arbeiten, die Nahrungsmittelproduktion thematisieren. Also das war sozusagen uns natürlich wichtig, dass es sozusagen nachvollziehbar sozusagen Themen aneinander anknüpfen und natürlich dann in Absprache auch mit den Künstlern, was die jeweiligen Bedürfnisse technisch oder räumlich der einzelnen Arbeiten sind.
Ja, und zum Abschluss sozusagen, Kuratoren werden ja immer mehr als Zukunftsforscher auch verstanden. Inwiefern, gerade wenn man sich jetzt mit Ökomedien oder auch ökologischen Strategien in der Kunst beschäftigt, wird denn damit auch ein bestimmtes Bild einer Zukunft versucht zu entwerfen? Gibt es da etwas, dass man als idealeres Bild sich vielleicht dann vorstellt, weil man eben an der Zukunft arbeitet?
Also ich habe das Gefühl, das hätte die Kunst schon immer gemacht.
Ja.
Eine bestimmte Kunst, oder? Also Kunst war ja schon immer irgendwie Antenne für das, was in der Umwelt passiert und versuchte da aufmerksam zu machen. Nicht jede Kunst natürlich, aber halt einige. Und ich denke, an diese Tradition docken wir an. Und das ist auch bei Kuratoren so. Und ich würde sagen, uns ist es schon ein Anliegen, dass wir eine Welt auch für morgen schaffen wollen mit dieser Ausstellung. Und in dieser Hinsicht sprechen wir natürlich viele Leute an und wollen wir auch mit den Künstlern zusammenarbeiten. Was ich vielleicht noch nachtragen möchte, etwas, was mir in den Sinn kam. Also von vorher noch.
Ja.
Wir versuchten eigentlich einen Schwerpunkt zu geben in dieses Neue. Also was ist der ökologische Ansatz, was ist daran neu?
Ja.
Das ist dieses Kommunikationssystem, dieses hybride Umgehen mit wissenschaftlichen und technischen Daten. Uns ist aber auch wichtig, an eine Tradition anzuknüpfen, die jetzt etwa 40 Jahre alt ist. Und wir versuchten eigentlich, den Diskurs auch breit anzugehen und verschiedene Positionen zu zeigen. Und so wollten wir auch Brüche aufzeigen. Also das war uns ganz wichtig. Also wir haben zum Beispiel handgeschöpftes Papier neben dieser Erdbebenarbeit, neben einer Computerarbeit.
Yeah.
Daneben hat es eine Arbeit, die eine Videoarbeit oder die Installation, die davon handelt, dass Jimmy Carter 1979 Sonnenkollektoren auf dem Weißen Haus aufrichten ließ.
Yeah.
Dann Ronald Reagan wieder abgebaut hat und mittlerweile ist wieder eine aufgebaut worden. Also das ist jetzt in einem eher traditionellen Medium Video gemacht, aber uns interessieren eigentlich diese Brüche und Lücken auch in der Geschichte, in den Medien und das versuchten wir zu thematisieren. Also insofern war uns auch nicht so wichtig, eine adäquate Architektur zu haben im Haus oder eine, sondern die Arbeiten selbst stehen eigentlich für diese unterschiedlichen und neuen Ansätze.
Ja, es hätte ja sein können, dass Künstler vielleicht auch neue Materialien erfinden, die dann eine andere Plastizität der Umwelt auch zeigt.
Also ist natürlich, aber eben auf der Ebene des digitalen, technologischen, also das sind völlig neue Ansätze, was Anzion oder Andrea Polle, die zum Beispiel Daten vom Nordpol in Sound übersetzt, das sind die neuesten Sachen, das hat es früher überhaupt nicht gegeben, dass wir quasi nicht live direkt die Natur haben, die zu uns spricht, aber das hat sie jetzt in Form einer DVD, ist das für uns sichtbar, oder?
Ja.
Aber
Aber wir haben auch neue Materialien, zum Beispiel Künstler, also eine NGO-Künstlergruppe in Brasilien, die tun dort Abfall recyceln und aus so Plastikabfall und alten Abfall haben sie Papier gewonnen. Und dieses Papier ist bei uns ausgestellt.
Ja.
So, wir haben also ein ganz normales Papier, ist gleichzeitig auch ein neues Medium oder ein neues Material. Um das, uns geht es um das, um diese kleinen Wahrnehmungsverschiebungen auch.
Ja. Ja, wunderbar. Also die Ausstellung Ökologische Strategien in der Kunst heute, Ökomedien, ist bis 13. Januar 2007 im Edith-Russ-Haus für Medienkunst eben in Oldenburg zu sehen. Und wird dann auch im Internet, wird denn da auch etwas dokumentiert, dass man da auch so ein bisschen die Ausstellung mitverfolgen kann? Oder die Entwicklung von Medienarbeit?
Januar 2008.
Genau, Sie sehen im Netz, sind sozusagen einige Arbeiten auch abgebildet.
Ja,
und
genau.
Wir werden jetzt in den nächsten Tagen auch Fotos aus dem Installationsraum mit reinbringen, sodass man so ein bisschen auch eine Vorstellung kriegt, wie die Ausstellung hier in Oldenburg aussieht.
Ja.
Wir haben es ja schon angesprochen, ganz viele Arbeiten sind eben auch netzbasiert. Da kann jeder sozusagen auch von seinem eigenen Computer
da
aus mitmachen.
Gibt es dann auch Links im Internet?
Genau, da gibt es dann Links zu den entsprechenden Arbeiten.
Ja, die Ausstellung Ökomedien, ökologische Strategien in der Kunst ist bis 13. Januar 2008 im Edith-Russ-Haus in Oldenburg zu sehen und Edith-Russ-Haus findet man auch im Internet. Diese Sendung wird auf www.fehe.org zum Abruf, zum Downloaden dann bereitgestellt. Und abschließend kann man vielleicht sagen, mit Dieter Mersch, Kunst als eine eigene Weise des Denkens und Erkennens müsste oder sollte den Naturwissenschaften wie der exakten Mathematik gleichberechtigt an die Seite gestellt werden. Die künstlerische Forschung ist eine andere Art Forschung und zwar deswegen, weil sie sich nicht der exakten Begründung oder des Diskurses bedient, sondern mit den Sinnen im Wahrnehmbaren arbeitet und die Materialien, die immer singulär sind, aufeinander reagieren und sich zeigen lässt. Ihre Logik ist deshalb überhaupt nicht das Sagen, sondern das Zeigen, das einer anderen Ordnung gehorcht, das gleichwohl auf seine Weise Reflexionen zu statuieren vermag. Ja, damit schließe ich diese Sendung jetzt ab. Und zwar am Mikrofon hier im Studio verabschiedet sich Felicia Herrschaft. Vielen Dank. Bis dann. Ciao. Auswahl hier bei dieser Axiom-Sendung hat Klaus Kampner vorgenommen, Karamellkunst.